Einen wunderschönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Am vergangenen 16. Dezember ist in München das Seligsprechungsverfahren für einen der größten Theologen des 20. Jahrhunderts eröffnet worden, für Romano Guardini. Übrigens gleichzeitig mit dem Verfahren für den NS-Widerstandskämpfer Fritz Michael Gerlich, aber das nur in Klammern. Für uns ist das Anlass, uns in der Sendereihe Spiritualität ein wenig in die Gedankenwelt des Priesters, Jugendseelsorgers, Religionsphilosophen und Theologen zu vertiefen. Heute geht es dabei in einem ersten Teil um die Anbetung nach Romano Guardini. Frau Dr. Vicky Ranf ist Hochschuldozentin am Institut für Cosanusforschung der Theologischen Fakultät und der Universität Trier und sie hat ihre eigene Diplomarbeit über das Thema dieser Sendung geschrieben, Anbetung nach Romano Guardini. Ich begrüße Sie zugeschaltet aus Trier. Herzlich willkommen, Frau Ranf.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Dr. Ranf, weil Sie erfahren haben, dass jetzt fast 50 Jahre nach seinem Tod das Seligsprechungsverfahren für Guardini eröffnet wurde, was war das für Sie eine Überraschung?
Nicht ganz, weil ich vorher schon gehört habe, dass das in Vorbereitung ist, weil nämlich in Italien Menschen sich für dieses Verfahren eingesetzt haben und ich hatte durch Kontakte davon schon erfahren. Insofern war es für mich nicht ganz überraschend, aber im objektiven Sinne hat es mich schon ein bisschen überrascht, weil in den Jahren dazwischen man Guardini gerne zwar entweder ein bisschen nostalgisch verklärt hat als denjenigen, den man selber noch gehört hat im Hörsaal, oder eben als wissenschaftlich interessanten Autor gelesen hat. Man hat Doktorarbeiten über ihn geschrieben oder eben auch Diplomarbeiten, aber man hat ihn nicht so sehr als Kandidaten für die Seligsprechung wahrgenommen. Insofern hat es mich gewundert oder auch gefreut, dass man in Italien ihn auch aus dieser Warte wahrnimmt. Und inzwischen auch bei uns.
Guardini stammt ja aus Italien, das werden Sie uns gleich noch ein bisschen genauer erzählen, obwohl er sein Leben in Deutschland größtenteils dann verbracht hat. Das Thema, das wir gewählt haben, um in diese Gedankenwelt Guardinis etwas einzutauchen, ist das Thema Anbetung. Wir verstehen unter Anbetung in aller Regel so jetzt im katholischen Umgangsjargon, würde ich mal sagen, die eucharistische Anbetung. Aber das ist bei Guardini gar nicht unbedingt so eingeschränkt gemeint, oder?
Nein, sondern er ist viel grundsätzlicher in seinen Überlegungen. Eucharistische Anbetung, wie wir sie verstehen, ist eine Frömmigkeitsform und man könnte sagen, ein Anwendungsfall dessen, was Guardini in seinen Überlegungen ausspricht, nämlich, dass es bei der Anbetung um eine Haltung geht, die allen Leben und allem Gebet zugrunde liegt, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, in welcher konkreten Weise man das Gebetsleben gestaltet. Das ist also viel grundsätzlicher zu nehmen. Das werde ich dann im Vortrag gleich noch ein bisschen näher erläutern.
Also ein weites Thema, Anbetung nach Romano Guardini. Soweit, dass wir zwei Teile daraus machen. Der erste Teil heute, der zweite Teil am Montag in der Sendereihe Spiritualität. Aber jetzt hören wir erst einmal zu, wenn Sie uns zunächst einmal, Frau Dr. Ranf, erzählen, wer Romano Guardini eigentlich war.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wohl so inzwischen, dass Romano Guardini nicht mehr so in aller Munde in der Kirche ist, wie das eine Zeit lang gewesen ist, sodass es wohl gut ist, wenn ich auch sein Leben etwas vorstelle, bevor ich auf das Thema der Anbetung zu sprechen komme. Romano Guardini wurde am 17. Februar 1885 in Verona in Italien geboren. Wir haben gerade schon davon gehört, dass er aus einer italienischen Familie stammt, aber die meiste Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht hat. Er kam nämlich schon ein Jahr später als Kleinkind mit seiner Familie nach Deutschland, weil der Vater geschäftlich in Deutschland tätig werden wollte. Das war also ein beruflich bedingter Umzug der Familie. Romano Guardini hatte drei jüngere Brüder, die ja mit ihm die Kindheit in Mainz verbracht haben, wo die Familie ansässig wurde. Er selber hat im Jahr 1903 Abitur gemacht und wusste dann erstmal gar nicht, was er anfangen soll. Er wusste nicht, was er studieren will und hat mehrere Versuche und auch Abbrüche unternommen, bis er seine Berufung, seinen Lebensweg gefunden hat. So hat er zunächst zusammen mit einem Schulfreund das Chemiestudium begonnen, aber nach einem Semester gemerkt, dass ihm das gar nicht liegt und hat umgeschwenkt zur Nationalökonomie, wie das Fach damals noch hieß. Heute würde man Volkswirtschaft dazu sagen und hat ja in München und Berlin diese Studienversuche unternommen, hat aber auch dieses zweite Studium nach zwei Semestern abgebrochen und war nach wie vor ratlos. Er hatte überlegt, zur Medizin umzusatteln, bis er dann aber in einer Sonntagsmesse, die er auch als Student besucht hat, er hat also nicht die Gepflogenheit der eigenen Familie abgebrochen als selbstständiger junger Mensch, die Sonntagsmesse zu besuchen und ein religiöses Leben zu führen. Er hat also in der Sonntagsmesse einen Dominikanerbruder beobachtet, der mit dem Klingelbeutel herumging und sich überlegt, könnte ich nicht dasselbe werden wie er, dann hätte ich Frieden. Und der nächste Gedanke war, so schildert er es Jahrzehnte später, nein, Laienbruder nicht, aber du könntest Priester werden. Und in dem Moment hätte er innere Ruhe verspürt. Diese Berufung, die er in dem Moment in der Sonntagsmesse erfährt, ist nicht unangefochten und führt nicht ohne weitere Umwege und Umschweife zum Priestertum. Er hat noch einige Krisen zu bestehen und auch kleinere, größere Umwege zu machen, aber er hat jetzt doch seine Berufung gefunden. Von 1906 bis 1908 studiert er nun Theologie, zuerst in Tübingen und dann in Freiburg. 1908 bis 10 ist er im Priesterseminar in Mainz, also in seiner Heimatdiözese, anzutreffen. So wird er schließlich 1910 zum Priester geweiht. Allerdings, auch das ist ein kleines Detail, er wird ein halbes Jahr von der Weihe zurückgestellt, weil er sich über die Formen des Seminarlebens kritisch geäußert hat. Und diese Kritik hatte man ihm seitens der Bistumsleitung oder der Seminarleitung übel genommen. Also als kleine Strafe wird er ein halbes Jahr zurückgestellt von der Weihe. Er hat im Folgenden Kaplansstellen bis 1912 und wird 1912 zum Promotionsstudium freigestellt, um eine Doktorarbeit über Bonaventura, den mittelalterlichen Theologen, zu verfassen. Nach der Promotion, es ist inzwischen der Erste Weltkrieg, wird er als Militärkrankenwärter vom regulären, ja, pastoralen Dienst freigestellt, damit er diesen Kriegsdienst leisten kann. Parallel dazu beschäftigt er sich schon mit der Jugendarbeit, mit den Jugendbünden, die in dieser Zeit weit verbreitet sind und von denen es auch katholische Jugendbünde gibt, in denen Jugendliche sich zusammentun, um in jugendgemäßer Weise ein religiöses Leben zu führen. In diesem Zusammenhang fängt Guardini auch an, sich mit der liturgischen Bewegung zu beschäftigen, die zunächst einen sehr akademischen Rahmen hat, aber parallel dazu auch aus dem benediktinischen Umfeld erwächst. Und in der Verknüpfung dieser beiden Bereiche wird er gebeten vom Abt des Klosters Maria Laach, der Benediktinerabtei in der Eifel, sich an einer Schriftenreihe zu beteiligen, die sich entwickeln soll, die liturgische Fragen aus dem Kontext der benediktinischen liturgischen Bewegung erschließen soll. Und so schreibt Romano Guardini den ersten Band dieser Reihe unter dem Titel Vom Geist der Liturgie und wird schlagartig berühmt mit diesem Buch. Wir werden auch später im Vortrag noch ein Zitat aus diesem Buch hören, das zur Anbetung sich äußert. Der junge Doktor der Theologie wird von 1920 bis 22 wiederum freigestellt vom Bischof, um sich in Bonn zu habilitieren, wiederum über Bonaventura, um, das ist der Sinn dieser Arbeit, die akademische Lehrbefugnis für Dogmatik zu erlangen, also um Professor zu werden. So hat er schon 1923 einen Lehrstuhl für Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung, so die Umschreibung, in Berlin. Das ist ungewöhnlich, weil Berlin in dieser Zeit nicht dafür bekannt ist, katholische Theologie zu fördern. Es ist auch entsprechend schwierig. Guardini muss sich mühsam in diesem Umfeld zurechtfinden, weil er in seiner Fakultät und im Universitätsumfeld nicht gerade willkommen geheißen wird mit katholischer Weltanschauung. Aber er findet seinen Weg und findet auch Formen, die Hörer in diesem nicht katholisch geprägten Umfeld so anzusprechen, dass sie ihn nicht als jemanden wahrnehmen, der katholische Weltanschauung aus einem ja begrenzt katholisch gedachten Umfeld betreibt, sondern jemand ist, der sehr offen auch auf Andersdenkende, Andersgläubige zugeht und die über das Denken und nicht über Glaubensinhalte heranführt, auch übrigens über Literaturauslegungen heranführt an das, wie man aus katholischer Sicht auf die Welt sehen kann. Gleichzeitig hat er weiterhin Kontakt zur Jugendbewegung des sogenannten Quickborn. Das ist eine Bewegung, die innerhalb der Kirche sich mit Jugendlichen auf den Weg macht oder für Jugendliche gegründet ist, die in diesen Jahren die Burg Rothenfels am Main erworben hat, um da ihr Leben zu entfalten. Und so wird Guardini nicht nur der Leiter, der geistliche Leiter dieser Jugendbewegung Quickborn, sondern er wird auch über 12 Jahre auf dieser Burg Rothenfels am Main, die dann sehr berühmt geworden ist als Treffpunkt, die vielen Tagungen der Jugendbewegung Quickborn leiten und geistlich prägen. Das tut er neben der Verwaltung seines Lehrstuhls in Berlin. Das passiert parallel, wenn man so will, und befruchtet sich auch gegenseitig. 1939 sind natürlich längst die Nationalsozialisten an der Macht. Sie beäugen misstrauisch bzw. verhindern dann auch das Wirken der Jugendbewegung Quickborn, die sogenannte Gleichschaltung, wie das im Nazi-Jargon heißt, ergreift auch die Arbeit der Jugendbewegungen katholischer Herkunft, sodass alles das verhindert und verboten wird. Die Burg Rothenfels wird beschlagnahmt, die Arbeit dieser Jugendbewegung wird komplett unmöglich gemacht. Guardini selber wird auch von seinem Lehrstuhl vertrieben. Auch da ist er nicht genehm mit katholischer Weltanschauung, die den neuen Machthabern nicht passt. Er wird zwangspensioniert und ja, in Rente geschickt mit 54 Jahren beziehungsweise 55. Jedenfalls, er wird darauf zurückgeworfen, in Stille Bücher zu schreiben. Und während des Krieges versucht er auch aus Berlin rauszukommen und wird aufgenommen von seinem Studienfreund, dem Pfarrer Josef Weiger, in Mooshausen, einem kleinen Dorf im Schwäbischen, wo er dann 2 Jahre in Stille verbringt und Bücher schreibt. Nach dem Krieg wird ihm sofort ein Lehrstuhl wiedergegeben, diesmal ausgeschrieben für Religionsphilosophie und christliche Weltanschauung, zunächst in Tübingen und ab 1948 unter demselben Titel, derselben Umschreibung in München. Also geändert hat sich nur, dass es nicht mehr katholische Weltanschauung heißt, sondern christliche Weltanschauung. Man denkt also nach dem Krieg doch schon deutlich ökumenischer, auch in der Benennung. 1962 wird er schließlich emeritiert, also kann seine Altersruhe in Anspruch nehmen, erhält danach diverse Ehrungen, Ehrendoktorwürden, Bundesverdienstkreuz, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und einige Ehrungen mehr. Und er stirbt nach einigen Krankheiten, die er auch durchleben musste, schließlich am 1. Oktober 1968 in München. Er wird zunächst beigesetzt auf dem Friedhof des Oratoriums des heiligen Philipp Neri in St. Laurentius in München. Also das ist ein Friedhof einer Priestergemeinschaft und wird 1997 umgebettet in die Universitätskirche St. Ludwig, in der er auch jahrzehntelang als Universitätsprediger tätig gewesen ist und ein weiteres Wirkungsfeld hatte. Wir haben schon in der Anmoderation gehört, dass am 16. Dezember 2017 in München der diözesane Seligsprechungsprozess für Guardini eröffnet wurde. Und man kann gespannt sein, wie das ausgeht, beziehungsweise wann. Man ist sich wohl schon sicher, dass es dazu kommen wird, wann die Seligsprechung dann erfolgen kann. Ja, so viel mal zum Lebenslauf Guardinis, diesmal etwas ausführlicher, weil ich glaube, dass er ein wichtiger Autor ist, den man kennen sollte, auch wenn es einige Zeit, einige Jahrzehnte recht still um ihn geworden war, der aber nicht nur einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts katholischerseits gewesen ist, sondern man hat ihm sogar schon nachgesagt, er sei so etwas wie ein moderner Kirchenvater, der durch seine vielen Schriften, die in formschöner Gestalt und in sehr ansprechender und gut verständlicher Weise, gut lesbarer Weise katholischen Glauben und dessen Inhalte auch vermitteln an Menschen, die vielleicht dem Katholischen von sich aus nicht so nahe stehen. Zum Thema unserer heutigen Sendung im eigentlichen Sinne möchte ich nun Folgendes tun. Ich werde heute im ersten Teil Grundsätzliches erklären dazu, was Anbetung eigentlich bedeutet, grundsätzlich mal und dann auch im Speziellen bei Romano Guardini, und werde dann auch nach der Musikpause anhand von zwei Texten, in denen Guardini sich auf Buchkapitellänge sehr intensiv mit dem Thema Anbetung auseinandersetzt, vorstellen, wie er in diesen Bereichen denkt, und werde dann im zweiten Teil des Ganzen am Montag in der zweiten Sendung noch ein drittes Buchkapitel vorstellen, das stärker praxisorientiert ist, also auf das Anbetungsleben im konkreten Sinne zu sprechen kommt, und dann auch in einem zweiten Teil der zweiten Sendung noch einige eher theologische Gesichtspunkte aufzeigen, an denen Guardini eher punktuell sich um das Thema Anbetung kümmert, dafür dieses aber in einen größeren theologischen Kontext stellt. Nun aber zunächst die Frage, wie versteht Guardini Anbetung ganz grundsätzlich? Zunächst mal ist festzuhalten, dass der Zusammenhang von Anthropologie und Theologie zu bedenken ist, also die Frage, wie man den Menschen sehen muss und wie der Mensch Gott verstehen kann. Gott und Mensch leben in Beziehung miteinander, das ist begründet in der Schöpfung, dass Gott nämlich in der Schöpfung den Menschen nicht einfach dinglich in die Welt stellt und wie übrige Geschöpfe einfach hin nur schafft, sie sollen sein und sie sind, sondern der Mensch wird, das kann man schon in den Schöpfungsberichten der Bibel ablesen, der Mensch wird angerufen, er wird als Person von Gott aufgerufen, ins Dasein gerufen, und er soll als Mensch, als Geschöpf Gott antworten. Er ist also Person, er ist nicht nur etwas, das ins Dasein gerufen und gestellt wird, sondern er ist angerufene, von Gott angerufene Person, die Gott antworten soll. Dazu gehört, dass der Mensch dies in Freiheit tun soll. Freiheit heißt, dass der Mensch auch darin nicht gezwungen wird. Er kann auch sich entscheiden, Gott nicht zu antworten. Er kann sich dem Anruf Gottes verweigern. Er kann sich von Gott abwenden. Er muss ihm nicht antworten. Und Gott respektiert das. Wenn ein Mensch Gott nicht antworten will, dann wird Gott ihn zwar immer wieder mal ansprechen und an seine Freiheit appellieren, es sich doch anders zu überlegen, aber er wird ihn nicht überfahren, nicht übermächtigen, nicht, man könnte sagen, vergewaltigen und zwingen dazu, mit ihm in Beziehung zu treten. Das tut Gott nicht. Aber es ist von der Schöpfungsordnung her so gedacht, dass Theologie und Anthropologie, dass Gotteslehre und die Lehre vom Menschen so aufeinander bezogen sind, dass man erkennt, dass Gott und Mensch vom Wesen her aufeinander bezogen sind. Gott will in seiner Liebe, dass der Mensch ihm Gott antwortet. Und der Mensch ist so geschaffen, dass er sich erst wirklich entfaltet als der, der er ist, wenn er Gott antwortet. Der Mensch bleibt gewissermaßen unvollendet, unvollkommen in dem, was er sein könnte und sein soll, wenn er Gott nicht antwortet. Diese Antwort nun, die der Mensch Gott geben soll, damit er selber, der Mensch, vollkommen werden kann, ist vor allen Dingen in der Anbetung ausgedrückt. Gott selber als der Absolute, als der Vollkommene, als der vollkommen Liebende und nicht nur der, der liebt, sondern der die Liebe ist, wie wir aus der Bibel wissen. Gott ist der schlechthin Anbetungswürdige und der Mensch vollzieht sein eigenes menschliches Wesen nur vollkommen, wenn er auf die Anbetungswürdigkeit Gottes antwortet. Er selbst, der Mensch, erreicht also in der Anbetung die Fülle seines Wesens als Person. Er wird, man könnte sagen, überhaupt erst richtig Person, wenn er Gott anbetet. Und so bemerkt Guardini kritisch zur Theologie seiner Zeit, dass die Theologen statt den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen, vielmehr Gott ins Zentrum stellen sollen. Und dann würde auch das Anliegen des Menschen von selbst gewahrt. Es ist nicht so, dass Gott und Mensch zueinander in Konkurrenz stehen und dass der Mensch zu kurz käme, wenn er sich um Gott kümmert und wenn er Gott ins Zentrum stellt, sondern im Gegenteil, auch das Anliegen des Menschen bleibt gewahrt, wenn Gott im Zentrum steht. Wir kennen aus der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils die Bemerkung bzw. auch die theologische Grundhaltung der sogenannten anthropologischen Wende. Das heißt also, dass die Theologie die Auffassung vertreten hat, man müsse den Menschen in den Mittelpunkt stellen innerhalb der Theologie. Denn wenn man nur über Gott rede, dann käme der Mensch zu kurz. Man müsse vielmehr Gott auf den Menschen beziehen und den Menschen dann auch auf Gott. Aber der Mensch müsse zunächst mal im Zentrum der Überlegungen stehen. Und man hat den Eindruck, dass diese spätere Äußerung Guardinis in seinen sogenannten theologischen Briefen, die das Gegenteil aufweist, so etwas wie eine kritische Antwort auf die sogenannte anthropologische Wende des Zweiten Vatikanischen Konzils zumindest sein könnte. Eine leise Anfrage, ob man nicht doch Gott im Mittelpunkt lassen muss und dann das Anliegen des Menschen von selbst gewahrt bleibt. Etwa so, wie es in der Bergpredigt heißt, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Anbetung ist, wenn man diesen Zusammenhang bedenkt und würdigt, von Guardini als Sein in Wahrheit benannt worden. Sein in Wahrheit heißt, dass die Wahrheit von Gott ausgeht und wenn der Mensch sich der Wahrheit Gottes beugt und sie anerkennt und in dieser Wahrheit regelrecht auch existiert, nicht nur also verstandesmäßig seine Zustimmung gibt, dass er in Wahrheit ist, das soll dazu helfen, dass der Mensch auch in seine eigene Wahrheit findet, die Wahrheit Gottes und die Wahrheit seines Seins, seines eigenen Seins. Wenn wir diese Grundlagen erkennen, die der Mensch anerkennen soll, also erkennen sowohl im verstandesmäßigen Sinne als auch anerkennen in dem Sinne, dass der Mensch sich daran hält und danach handelt, dann kann man feststellen, dass die Anbetung, wir haben das in der Anmoderation schon kurz besprochen, eine Haltung des geistlichen Lebens ist und nicht nur, aber auch eine konkrete Frömmigkeitsform, wie es etwa die eucharistische Anbetung ist, die sozusagen ein Anwendungsfall dieser Grundhaltung des Menschen ist. Wenn der Mensch also in dieser Haltung der Anbetung gefunden hat, dann wird er sein ganzes Leben nach Gott, dem Willen Gottes ausrichten und nach dem, was er, der Mensch, von Gott erkannt hat, wird Gott in jedem Lebensprozess, in jeder Situation sich zuwenden und zuneigen und sich in eine Lebensform, in einen Lebensstil begeben, der das in allen Bereichen ausdrückt. Und dann wird er sicherlich auch Gebetsformen pflegen, die diese innere Haltung sprachlich zum Ausdruck bringen. Guardini hat in dem Erstlingswerk vom Geist der Liturgie, von dem vorhin schon im Lebenslauf die Rede war, diesen Zusammenhang einmal sehr schön zusammengefasst. Und ich möchte vor unserer kleinen Musikpause mit einem Zitat aus diesem Werk noch schildern, wie oder auch darstellen, wie Guardini diesen Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt der Liturgie formuliert. Die Liturgie nämlich, das führt Guardini weiter in diesem Kapitel aus, lebt den sogenannten Vorrang des Logos über das Ethos. Was will das sagen? Der Logos, das Wort kennen wir aus dem Johannesevangelium für Christus, das Wort, Logos, das Wort, der Sinn, die Vernunft, also das Geistige, auch die Person Christi natürlich nach dem Johannesevangelium, aber von diesem griechischen Wort ursprünglich her gedacht. Die geistige Wirklichkeit hat den Vorrang, auch das Sein des Geistigen vor dem Ethos, vor der Moral, vor dem ethischen Handeln des Menschen. Das will also gesagt sein, das Sein kommt vor dem ethischen Handeln. Und diesen Sachverhalt schildert Guardini in diesem Schlusskapitel seines Werkes vom Geist der Liturgie und er schildert dies folgendermaßen. Die Liturgie hat ihren Gehalt in einer tiefen Innerlichkeit und Guardini schreibt nun Folgendes. Daher ihre, der Liturgie, wunderbare Gelassenheit, ihre tiefe Ruhe. Daher scheint sie ganz aufzugehen in der Anschauung und Anbetung und Verherrlichung der göttlichen Wahrheit. Daher scheint sie so unbekümmert um die kleinen Nöte des Tages. Daher sucht sie so wenig unmittelbar zu erziehen und Tugend zu lehren. Die Liturgie hat etwas an sich, was an die Sterne erinnert, an ihren ewig gleichen Gang, ihre unverrückbare Ordnung, ihr tiefes Schweigen, an die unendliche Weite, in der sie stehen. Die Liturgie scheint aber nur, sich um das Handeln und Streben und den sittlichen Stand der Menschen so wenig zu bekümmern. Denn in Wirklichkeit weiß sie sehr wohl, wer in ihr lebt, wird wahr, gesund und befriedet in seinem innersten Wesen. Soweit Guardini. Dieses Zitat können wir jetzt in der Musikpause etwas bedenken, bevor wir dann noch auf zwei Buchkapitel zu sprechen kommen.
Anbetung, das ist nicht nur eine Frömmigkeitsform, sondern eine Haltung. Das hat der große Theologe Romano Guardini in seinen Schriften gesagt, wenn er über die Liturgie gesprochen hat und über die Haltung der Anbetung. Wir sprechen in der Sendereihe Spiritualität darüber heute in einem ersten Teil, weil Romano Guardini vor kurzem eben der Seligsprechungsprozess für ihn eröffnet wurde und wir darum uns das zum Anlass nehmen, noch ein wenig mehr in seine Schriften einzutauchen, in seine Denkwelt. Dr. Vicky Rampf, sie ist Theologin und lehrt in Trier. Sie führt uns in diese Gedankenwelt ein und wir hören nun die Fortsetzung dessen, was sie für uns zusammengetragen hat.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch im ersten Teil dieser Sendereihe zwei kleine Texte betrachten, die Guardini ausdrücklich zum Thema Anbetung geschrieben hat. Und zwar ist ein Text im Jahr 1940, also mitten im Zweiten Weltkrieg, entstanden, wo er nämlich in Berlin einen Volkshochschulvortrag gehalten hat und das Thema dann auch in eine Predigt eingebracht hat über das Thema der Anbetung. Im Jahr 1949 wurde dieses Textchen in Verbindung mit anderen Aufsätzen und Vorträgen im Buch Glaubenserkenntnis veröffentlicht. Glaubenserkenntnis, das ist schon ein Titel, der bedeutet, dass die Leser versuchen sollen, aus dem verstandesmäßigen Durchdringen von Glaubensfragen den Glauben innerlich mitzuvollziehen. Also Glaube und Vernunft gehören hier zusammen und sollen auch im Gebetsleben ihren Platz haben. Nicht der erste, aber der grundlegende Text Guardinis über Anbetung ist dieses Kapitel, das aus dem Vortrag entstanden ist. Denn schon im Jahr 1937, wir werden gleich im Anschluss darüber hören, hat Guardini sich schon über Anbetung geäußert. Aber dieser Aufsatz von 1940 aus dem Band Glaubenserkenntnis ist, man könnte sagen, der grundlegendste Entwurf Guardinis zu diesem Thema und deswegen möchte ich darüber zuerst sprechen. Zum Ausgangspunkt wählt Guardini eine Schriftstelle und zwar aus der Offenbarung des Johannes, wo nämlich im 4. Kapitel in den Versen 1 bis 11, also Offenbarung 4, 1 bis 11, die himmlische Liturgie beschrieben wird, wo nämlich die 24 Ältesten und die vier Tiere, diese doch recht ungewöhnliche für unser modernes Denken Zusammenstellung von Wesen, von Geschöpfen, unaufhörlich vor Gott die Anbetung vollziehen. Guardini schildert diese Symbolik, dass nämlich die vier Tiere die Fremdartigkeit des göttlichen Bereiches darstellen und symbolisieren, während die 24 Ältesten, ja, das Volk Israel und die 12 Apostel, die 24, die heilige Zahl darstellen. Das ist ein exegetisch doch tiefer reichendes Problem, das ich heute nicht näher ausführen kann, wie diese ganze Zahlensymbolik in der Offenbarung des Johannes zu verstehen ist. Guardini äußert sich in einigen Sätzen zu dem Thema. Also die 24 Ältesten und die vier Tiere, die sich vor Gott niederwerfen, Lobpreis singen und anbeten. Gott gewährt dem Seher Johannes auf der Insel Patmos Zutritt zu sonst verborgenen Geheimnissen und ruft diesen, den Seher von Patmos, der Verfasser der Offenbarung des Johannes ist, zur freien Antwort auf, die zur Anbetung führt. Die Engel drücken im ewigen Ruf des Heilig, 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 das in der Offenbarung des Johannes im 4. Kapitel auch vorkommt. Die Engel drücken in diesem Ruf Staunen, Erschütterung und Anbetung aus. Und die 24 Ältesten antworten ihnen, also die Menschen, die in diese Anbetung einbezogen sind. Die Engel rufen das Heilig, das wir ja als Sanctus der Heiligen Messe kennen. Und die Menschen, die 24 Ältesten, antworten ihnen. Und auch die vier Tiere werfen sich nieder vor Gott. Gott selbst nun handelt nicht in dieser Situation, sondern er sitzt in der Stille reinen Lichts, wie Guardini sagt, und nimmt die Anbetung entgegen. Der Mensch nun ist, wenn er diese doch fremdartig anmutende Szene aus der Offenbarung des Johannes betrachtet, der Mensch nun ist in die Entscheidung gestellt. Der Gott gewährt dem Menschen Wahlfreiheit, das hatten wir schon gehört, die Freiheit nämlich, sich für ihn, Gott oder gegen ihn zu entscheiden, für die Anbetung oder gegen die Anbetung, so lange nämlich, bis die Zeit in die Ewigkeit übergeht und die Freiheit des Menschen in die Entschiedenheit übergeht, in der einen oder anderen Weise, wenn der Mensch nämlich sich festgelegt hat, entweder im persönlichen Tod oder für die ganze Menschheit am Ende der Zeiten. Dann erstreckt sich die Wahl des Menschen, wenn er sich festgelegt hat, auf die ganze Schöpfung, die durch den Menschen zu Gott geführt und auf ihn hin geöffnet wird. Denn die Schöpfung ist so angelegt, dass die ganze Schöpfung die Herrlichkeit Gottes erfahren und erreichen soll, dass nämlich die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes durch die Schöpfung und in der Schöpfung durch den Menschen vermittelt passiert, wie das der Römerbrief im 8. Kapitel schildert. Zunächst also hat der Mensch die Freiheit des Handelns und des Seins und dadurch erst wird die Freiheit eine Offenheit der Wahrheit erreichen, dass also die Wahrheit durch den Menschen, der sich für sie entscheidet, offenbar wird. Wenn der Mensch sich aber gegen die Wahrheit entscheidet, dann kann auch die Wahrheit nicht offenbar werden. An der Stelle, an der der Mensch sich verweigert, kann dann auch die Wahrheit nicht offen sein und offenbar werden. Die Anbetung nun äußert sich nach der Stelle aus der Offenbarung des Johannes, die Guardini auslegt, im Lobruf der Engel und der Huldigung der 24 Ältesten. Die Stärke Gottes, die sich in seinem stillen Sitzen auf dem Herrlichkeitsthron äußert, ist keine Übermächtigung der Geschöpfe, denn dies wäre keine Anbetung, die, wie schon gesagt, nur in Freiheit erfolgt, sondern der Zwang, der möglicherweise ausgeübt würde, würde die Personhaftigkeit des Menschen auslöschen, würde dem Menschen nicht gerecht und würde auch Gott nicht gerecht. Denn Gott ist keiner, der den Menschen zwingt und der es nötig hat, Anbetung zu erzwingen. Vielmehr ist es so, dass die Würdigkeit Gottes rechtfertigt, dass er angebetet wird. Er ist, wie Guardini sagt, nicht nur Macht, sondern auch Sinn. So groß Gottes Macht, so groß ist auch seine Wahrheit. So vollkommen seine Herrschaft, so vollkommen ist auch seine Gerechtigkeit. So viel er wirklich ist, so viel ist er heilig. Gott ist nicht nur einfach Gott, sondern er verdient es zu sein. Soweit Guardini. Es ist also nicht nur das Zusammenspiel von Größe und Macht Gottes und Freiheit des Menschen, die ihm gelassen wird, um sich für oder gegen Gott zu entscheiden, sondern es gehört wesentlich dazu, dass Gott auch würdig ist, angebetet zu werden. Der Sinn der Anbetung besteht darin, Gott nicht nur für seine Taten zu danken, die er gegenüber der Schöpfung tut, sondern sogar für sein Sein zu danken, dass Gott Gott ist, anzuerkennen, dass er würdig ist, Gott zu sein. Diese Einsicht führt in die Anbetung. Und wir kennen das aus dem Gloria der Messe, wo wir auch sagen, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Wir danken also Gott für das, was er selber ist und nicht nur für das, was er für uns tut. So gilt auch für den Menschen, wie es Guardini ausdrückt, nicht die Anstrengung, sondern die Anbetung ist das Endgültige. Nicht die Anstrengung, sondern die Anbetung ist das Endgültige. Diesen Satz muss man wirklich wiederholen, weil er einem in Fleisch und Blut übergehen muss. Unsere Zeit neigt nämlich eher dazu, das Tun ins Zentrum zu stellen und zu betonen, was wir alles in der Welt oder für Gott tun müssten. In Wirklichkeit geht es aber zuerst darum, wer wir vor Gott sind und wer Gott selber ist und wie wir uns zu ihm verhalten, wie wir uns auf ihn einstellen. Und dann erst geht es darum, was wir tun für Gott oder in der Welt. Das Wesen der Anbetung ist so die letzte Pflicht und die Gewähr des Heils für den Menschen. Er soll anerkennen, dass Gott Gott ist und dass der Mensch Mensch ist. Also der Mensch soll sich nicht mit Gott verwechseln. Gott ist der Anbetung würdig und der Mensch ist dazu fähig. Auch das ist nicht selbstverständlich. Er vollzieht die Anbetung in Wahrheit und Liebe, wenn er es tut. Der Anbetende kann im Letzten den richtigen Wertmaßstab nicht verlieren, selbst wenn er im Einzelnen viel falsch macht. Aber die Anbetung hält ihn grundsätzlich in der Wahrheit. Die Anbetung ist also zu verstehen als innerste Gesinnung und Haltung, die sich wirklich und im lebendigen Akt vollzieht. Die Anbetung gebührt Gott, aber die menschliche Seele braucht sie auch. So soll der Mensch sie regelmäßig üben, also auch im ganz praktischen Sinne. So wird das Knien als Anbetung des Leibes verstanden und als das Verständnis, dass der Mensch der Erde nahe ist. Er tritt heraus aus seinen Alltagssorgen und indem er das tut, vollzieht er bereits Anbetung, indem er nämlich vollzieht, dass Gott wichtiger ist als all die vielen Sorgen seines menschlichen Alltages. Die Ordnung von Schöpfer und Geschöpf wird gewahrt und durch den Akt der Anbetung wesenhaft verkörpert. Die Frucht der Anbetung ist die innerste Geborgenheit des Menschen in Gott. Die neue Schöpfung kommt durch die vollzogene Anbetung bereits zum Durchbruch. Einige wenige Worte möchte ich noch sagen zu einem zweiten Buchkapitel, in dem Guardini 1937 schon in seinem berühmt gewordenen Buch Der Herr sich zur Anbetung äußert. Dieses Buch ist auch aus Predigten entstanden, in denen Guardini in einer sehr langen Predigtreihe sich über das Leben und Werk und die Person Christi geäußert hat. Vor dem Zusammenhang des übergeschichtlichen Geheimnisses Jesu mit seinem Eintreten in die Geschichte äußert sich Guardini auch zur Anbetung. Dieser Zusammenhang des übergeschichtlichen Geheimnisses Jesu und seines Eintretens in die Geschichte soll nämlich zum anbetenden Staunen führen, wie er sagt. Jede Opfergabe, die der Mensch bringt, ist Ausdruck der Anbetung. Und aus dieser Perspektive, in diesem Fall der Opfergabe und des Opfergedankens, interpretiert Guardini noch einmal dieselbe Bibelstelle aus Offenbarung 4:1-11, von der wir vorhin schon gehört haben. Der Anbetende, gibt Guardini zu bedenken, opfert hier die aufrechte Gestalt, wenn er sich niederwirft, was ja eine klassische Haltung der Anbetung ist, beziehungsweise eine Körperhaltung, das sich niederwerfen, beziehungsweise auch in der Liturgie das Knien, wenn der Mensch einen Teil seiner aufrechten Gestalt opfert, um dadurch auszudrücken, dass Gott größer ist als er. Gott ist nämlich, so führt Guardini aus, nicht nur mächtig, sondern der Anbetung würdig, denn sonst, und das ist jetzt ein neuer Gedanke, sonst, wenn Gott der Anbetung nicht würdig wäre, müsste der Mensch um seiner Freiheit und Würde willen die Anbetung verweigern. Auch diesen Gedanken spricht Guardini aus. Anbetung wird nicht einfach nur gefordert, sondern der Mensch soll auch in Freiheit durchdenken, an welchem Punkt er die Anbetung verweigern müsste, wenn sie nicht Gottes würdig wäre, beziehungsweise Gott ihrer nicht würdig wäre. Wahrheit, Gutheit und Heiligkeit Gottes fasst Guardini zusammen als Grund der Anbetung, Wahrheit, Gutheit und Heiligkeit. Deswegen ist die Anbetung selbst gut, weil sie Gott würdigt in seiner Wahrheit, Gutheit und Heiligkeit. So drückt die Anbetung auch das geordnete Verhältnis des Menschen zur Wahrheit aus und ist selber die Gewähr für die Reinheit des Geistes des Menschen und ordnet auch die Kräfte im Menschen. Es kommt also alles in die rechte Ordnung vor Gott, wenn der Mensch anbetet. Wie soll der Mensch das nun tun? Er kann Worte der Heiligen Schrift wählen, aber auch eigene Worte. Und letztlich wird die Haltung der Anbetung den Beter ins Schweigen führen. Wie das konkret aussieht, werden wir in der zweiten Sendung hören. Aber eins sei noch verraten am Schluss des ersten Teiles. Guardini stellt in Aussicht, dass die Frucht der Anbetung für den Menschen die Freude ist. Und damit danke ich für heute.
Anbetung nach Romano Guardini, das ist unser Thema in dieser Sendereihe Spiritualität mit Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier. Wir haben den ersten Teil Ihrer Ausführungen zum Thema gehört. Die Fortsetzung folgt am kommenden Montag. Aber vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es doch dann die ein oder andere Rückfrage schon zum ersten Teil. 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. 089-517-008-008. Sollten Sie Fragen haben, sollten Sie sich jetzt gleich melden, denn uns bleiben nur noch 5 Minuten Sendezeit. Vielen Dank, Frau Dr. Rand, für Ihre Ausführungen, auch die Geschichte von die persönliche Biografie von Romano Guardini. Ich denke, das war für viele von uns spannend. Bücher wie Der Herr oder andere kennt vielleicht der eine oder andere, aber die Biografie ist doch nicht so sehr bekannt. Vielleicht bevor wir, ich denke, Sie haben ja gesagt, dass wir am Montag mehr in den Praktischen, auch vom Praktischen noch einiges hören werden von Romano Guardini, der ja als Jugendseelsorger auch durchaus in der Seelsorge Kontakt hatte und zu den Menschen und wusste, was sie so bewegt und wie so das Leben aussieht. Vielleicht aber nochmal vorweg, es war so auch von, ich hörte dabei Romano Guardini etwas von Kritik auch raus am Zeitgeist, dass man so ins Schaffen reinkommt, ins Tun und den Menschen ins Zentrum stellt, statt Gott ins Zentrum zu stellen. Vielleicht, wo würden Sie dann sehen, ist dann der Unterschied im konkreten Leben? Wenn ich jetzt, man könnte ja auch sagen, ja, Gott hat den Menschen im Blick, wenn ich mich ganz und gar für den Menschen hingebe und mich um den kümmere, dann vollziehe ich doch diese Bewegung Gottes nach.
Es ist einerseits richtig, dass man für Gott handeln kann und es ist schon sehr viel gewonnen in einem menschlichen Leben, wenn der Mensch diese Haltung hat, für Gott wirken zu wollen, statt für sich selbst oder für irgendwelche anderen Interessen. Aber man könnte sagen, der Mensch bleibt auf dem halben geistlichen Weg stehen, wenn er über diese Haltung nicht noch weiter hinaus wächst, in der Weise nämlich, dass er Gott selbst ins Zentrum stellt, nicht nur das Wirken für ihn, tun und schaffen und handeln, sondern Gott selbst anzuzielen und sich auf Gott selbst zu bewegen. Das kann der Mensch in erster Linie dadurch, dass er einen Freiraum in seinem Inneren schafft, in dem er nicht einmal mehr handelt, sondern einfach bei Gott ist und in der inneren Ausrichtung auf Gott zunächst bei ihm ist, mit ihm ins Gespräch kommt, von ihm sich lieben lässt, das kann man so auch sagen, und von Gott her, man könnte sagen, in dem absichtslosen Dasein für Gott überhaupt erst entgegennimmt, was er dann in der anschließenden Zeit auch tun soll. Also, dass man wirklich auch die innere Distanz hat zu seinem eigenen Tun, zu seiner Geschäftigkeit, selbst wenn sie noch so sehr fromm motiviert ist und für Gott wirken will, das ist gut und recht, aber noch wichtiger ist es, bei Gott selbst zu sein, denn es geht ja um Gott als Person und nicht zunächst darum, dass ich alles Mögliche für ihn tue. Das ist erst das Zweite. Und das hat unsere Zeit und auch die Zeit Guardinis doch ein kleines bisschen vergessen. Wir meinen, wir müssten sofort alles Mögliche tun, auch im Reich Gottes, gut und recht, aber noch wichtiger ist Gott selbst.
Weil vielleicht auch das Risiko ist, dass wir sonst bei unseren menschlichen Grenzen auch stecken bleiben.
Das ist immer das Risiko, einfach weil wir begrenzt sind und auch nur begrenzte Einsicht haben. Aber das Problem ist wahrscheinlich noch stärker, wenn man nur im Handeln stecken bleibt, statt den Versuch zu unternehmen, sich zunächst innerlich auf Gott selbst auszurichten.
Anbetung nach Romano Guardini, das ist dieses Thema in der Sendereihe Spiritualität, jetzt einige Monate nachdem der Seligsprechungsprozess für diesen einen größten Theologen des 20. Jahrhunderts eröffnet worden ist für Romano Guardini. Wir sprechen eben über seine Gedanken zu der Haltung der Anbetung. Wir werden die Fortsetzung dieser zweiteiligen Reihe hören am kommenden Montag um 14 Uhr in der Sendereihe Spiritualität. Natürlich können Sie aber auch diesen ersten Teil schon mal weiterempfehlen oder selber nochmal nachhören, wenn Sie erst später zugeschaltet haben. Sie können unter www.horeb.org auf die Mediathek gehen und dann den Podcast von Radio Horeb dort unter Stichworten suchen oder in der Sendereihe suchen. Sie finden dort diese Sendung auch dann in Kürze zum Nachhören. Und natürlich gibt es die Möglichkeit über den CD-Dienst 08328 921 120 einen Mitschnitt zu bestellen. 08328 921 120. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ranf, dass Sie uns aus Ihren Forschungen über Romano Guardini die Anbetung vorstellen. Vielen Dank, wir freuen uns, dass wir Sie dann am Montag wiederhören.
Ja, ich danke auch gerne.
Ich danke fürs Zuhören. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen allen noch einen gesegneten Nachmittag.